Herzlich willkommen, ihr seid bei Deutschlandfunk Nova im Hörsaal. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn man von einem hybriden Krieg oder von einem hybriden Konflikt spricht, dann ist damit gemeint eine Auseinandersetzung, bei der nicht nur klassische militärische Mittel zum Einsatz kommen, sondern wo der Konflikt auch mit anderen Methoden verstärkt ausgetragen wird.
Das Verstopfen von Berliner Auspuffrohren durch mutmaßlich russische Hilfsagenten, die Sprengung von Pipelines und das Reißen von Unterwasserkabeln und vieles andere mehr. Desinformation, Sabotage und Cyberwarfare. All dies ist nun kein Grund, paranoid zu werden, aber ein ziemlich guter Grund, einmal danach zu fragen, was hybride Konflikte eigentlich sind, wie sie definiert werden und welche Ursprünge sie im Kalten Krieg haben. Was nun also wird darunter verstanden und welche Formen der Konfliktführung rechnet man dazu?
Der Begriff hybrider Konflikt oder hybride Kriegsführung, der ist ziemlich neu und wird erst in jüngster Zeit verwendet. Doch das, was damit gemeint ist, Cyberangriffe zum Beispiel, Sabotagen oder Falschinformationen, das gab es, manchmal in etwas anderer Form, auch früher schon. In unserem Vortrag gleich erzählt der Historiker Bodo Mrozek, warum die Mittel, mit denen sich der Westen und der sogenannte Ostblock im Kalten Krieg bekämpft haben, eng verwandt sind mit den Mitteln der hybriden Kriegsführung von heute. Und um die besser zu verstehen, die hybride Kriegsführung heute, argumentiert Mrozek, sollte man die historischen Kontinuitäten genau beleuchten. Das tut Bodo Mrozek jetzt in seinem Vortrag. Der hat den Titel Hybrid Warfare im Kalten Krieg – Definitionen, Geschichte, Konfliktfelder. Gehalten hat er ihn am 29. April 2025 in Berlin.
Die diesjährige Ringvorlesung des Berliner Kollegs Kalter Krieg an der Humboldt-Universität zu Berlin gilt einem, wie man wohl sagen muss, bedauerlicherweise hochaktuellen Thema – hybride Konflikte im Kalten Krieg. Wenn ich sage leider, dann deswegen, weil wir hier sehr unangenehme Konfliktformen zur Sprache bringen werden, Desinformation und Propaganda, Kämpfe um Energie, Spionage und Sabotage bis hin zu Entführungen und Mordanschlägen. Und wir haben die Vorlesung nicht in chronologischer Reihe konzipiert, sondern gewissermaßen nach in ihrer drastisch ansteigenden Konfliktform. Ich möchte Sie daher mit einem nicht besonders dramatischen, aber doch ziemlich unangenehmen Geständnis eröffnen. Unangenehm auch für mich selbst. Und gleich krabbelt, kleine Warnung, es lautet so, ich wurde kürzlich Opfer von Bettwanzen. Der eine oder die andere von Ihnen wird die kleinen nachtaktiven Blutsauger mit schuppigem Hinterteil aus der Familie der Plattwanzen kennen, hoffentlich nicht aus eigener Begegnung. Sie hören auf den lateinischen Namen Cimex lecturarius und beim Biss hinterlassen sie unangenehm juckende kleine Wunden. Doch auch wenn Sie selbst von diesen kleinen Biestern verschont geblieben sind, haben Sie vielleicht schon von ihnen in der Zeitung gelesen, beispielsweise im Sommer 2023. Dort konnten Sie in vielen Artikeln lesen, dass es in Paris zu einer regelrechten Bettwanzenepidemie, ja sogar zu einer wahren Invasion gekommen war. Auch in Großbritannien brachten es die Winzlinge unter expressiven Überschriften auf die Titelseiten. Der Boulevardpresse dort war von einer Invasion von Psycho-Scumbat-Killer-Bedbugs die Rede. Als ich selbst nun einige Monate nach Erscheinen dieser Berichte nach Paris kam und die Metro betrat, fiel mir ein, dass ich gelesen hatte, kein Mensch in Paris würde sich mehr auf die Polster der Sitze setzen, aus Angst vor den darin hausenden Parasiten befallen zu werden. Zu meiner Überraschung aber saßen die PariserInnen mehrheitlich auf ihren Sitzen und in einem Akt opportunistischer Assimilation tat auch ich es ihnen zugegebenermaßen nach einigem Zögern schließlich nach. Nichts geschah. Als ich später eine Pariser Bekannte fragte, wie man denn die Epidemie in den Griff bekommen habe, Berichte hatten sogar den Einsatz von eigens auf den Geruch der Wanzen abgerichteten Spürhunden erwähnt, lachte sie mich aus. Was für eine Epidemie? Hast du nicht mitbekommen, dass die angebliche Pariser Bettwanzenplage eine Erfindung russischer Propaganda ist? Nun hatte ich nicht. Doch während sich die Nachrichten über die angebliche Pariser Plage weithin verbreitet hatten, berichteten danach in der Tat einige Medien, dass es sich dabei um eine russische Desinformationskampagne gehandelt habe. Fake-Medienseiten, die real existierenden zum Verwechseln ähnlich sahen, hatten das angebliche Thema aufgebauscht, bis es kam, wie es kommen musste, Auf Social Media klickten die kleinen Monster, auf TikTok performten Influencer den Funny Bad Bug Song und schließlich übernahmen auch echte Medien die angebliche Nachrichtenlage aus Paris. Warum aber sollten russische Kampagnen sich mit Pariser Insekten befassen? Was wie ein typischer Medienhype im Sommerloch klingt, hatte tatsächlich einen politischen Hintergrund. Denn die russische Kampagne hatte die vermeintliche Invasion mit ukrainischen Geflüchteten in einen Kausalzusammenhang gebracht, damit Angst vor UkrainerInnen geschürt und diese zudem mit Ungeziefer in Verbindung gebracht. Und auch das Timing war nicht ganz zufällig, denn die russische Kampagne startete just zu der Zeit, als Menschen aus aller Welt sich anschickten, Hotelzimmer für die Olympischen Spiele zu buchen. Nun aber davor zurückschreckend, weil sie keine krabbelnden Souvenirs importieren wollten. Mir selbst ist übrigens kein einziger der kleinen Blutsauger begegnet und so muss ich mein Eingangsgeständnis etwas korrigieren. Ich wurde im Sommer 2023 nicht ein Opfer von Bettwanzen, sondern eines von Desinformation. Zweites Beispiel aus dem Sommer vergangenen Jahres. Als unsere Kollegen eines Freitagsnachmittags unser Institut in Berlin-Lichterfelde verließen, brannten ihnen plötzlich die Augen und sie wurden von Atemnot und Husten geplagt, denn über der gesamten Nachbarschaft lag beißender Rauch. Wie sich anderen Tags herausstellte, war in einem nahen Metallwerk ein Großbrand ausgebrochen und giftige Rauchschwaden ergossen sich über den Bezirk. Es dauerte einige Wochen, bis als Ursache Brandstiftung ausgemacht war und einige Monate, bis die Washington Post Vermutungen berichtete, dass es sich höchstwahrscheinlich um russische Sabotage gehandelt habe, denn das Metallwerk produziere, allerdings nicht an seinem Berliner Standort, Komponenten für Militärtechnik, die in der Abwehr des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingesetzt würden. Drittes und letztes Beispiel. Als ich im vergangenen November am Deutschen Historischen Institut in London war, traf ich dort den IT-Beauftragten der Max-Weber-Gesellschaft, der mir berichtete, dass diese geisteswissenschaftliche Einrichtung unlängst zum Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs höchstwahrscheinlich aus Russland geworden war, der nur mit großer Mühe abgewehrt werden konnte. Kurz darauf wurde das Deutsche Historische Institut zur unerwünschten Einrichtung erklärt und aus Moskau rausgeworfen. Seine Direktorin Sandra Dahlke sitzt nun im Exil in Finnland und in Georgien. Drei Beispiele aus unserer Gegenwart: Desinformation, Sabotage und Cyberwarfare. Und damit willkommen im Thema unserer Ringvorlesung. Denn bei allen divergierenden Definitionen von hybrider Konfliktführung, zu denen mal diese und mal jene Komponenten gerechnet werden, sind sich doch wohl alle einig, dass diese drei Formen zu den Kernelementen dessen gehören, was als hybride Konflikte bezeichnet wird. Und allein meine drei Eingangsbeispiele deuten darauf hin, dass wir uns mitten in einem solchen Konflikt befinden. Und es steht zu vermuten, dass viele hier im Raum, vielleicht sogar schon alle von Ihnen, in der einen oder anderen Form bereits mit hybriden Maßnahmen in Kontakt gekommen sind, wahrscheinlich auch schon wie ich, ohne es zu bemerken. Nun taugen drei vereinzelte Erfahrungen freilich nicht zum Beleg eines Trends. Nur weil sie in zwei Wochen dreimal einen platten Fahrradreifen haben, heißt das nicht, dass so ziemlich alle Menschen in dieser Zeit einen platten haben in Berlin, Deutschland oder gar in Europa. Aber man könnte noch viel mehr Beispiele nennen, nicht für Fahrradreifen, sondern für hybride Aktionen. Etwa das Verstopfen von Berliner Auspuffrohren durch mutmaßlich russische Hilfsagenten, die Sprengung von Pipelines und das Reißen von Unterwasserkabeln und vieles andere mehr. JournalistInnen der Wochenzeitung Die Zeit haben unlängst auf einer Europakarte nur die wichtigsten Ereignisse markiert, die sie als hybride Angriffe werten. Darunter in verschiedenen Farben die Orte von versuchten und erfolgten Aktionen der Spionage, Sabotage, geplanter Attentate, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen. Herausgekommen ist eine bunt gepunktete Europakarte mit ziemlich vielen Einschlägen auch in Deutschland. All dies ist nun kein Grund, paranoid zu werden, aber ein ziemlich guter Grund, einmal danach zu fragen, was hybride Konflikte eigentlich sind, wie sie definiert werden und welche Ursprünge sie im Kalten Krieg haben, dem unsere Ringvorlesung ja stets unter wechselnden Themenschwerpunkten gilt. Und genau dies ist hier das Anliegen. Ich werde heute in den Begriff Hybrid Warfare einführen, Forschungsprobleme und auch Chancen benennen und einige Beispiele bringen aus dem Bereich Medienkrieg. Wie Sie dann aber sehen werden, es ist gar nicht so leicht, bei nur einer solchen hybriden Maßnahme zu bleiben, denn sie ist mit vielen anderen eng verflochten. Zunächst aber ein paar grundsätzliche Vorbemerkungen. Anders als in anderen Disziplinen, in der Ethnologie etwa, ist es in der Geschichtswissenschaft eher unüblich, mit persönlichen Statements zu beginnen, weil wir uns ja primär mit Vergangenem befassen, zu dem wir keine unmittelbar persönliche Beziehung haben und auch nicht haben müssen. Aber auch die Geschichtswissenschaft unterhält ein enges Verhältnis zur Gegenwart. Mein erster Abschnitt trägt daher die Überschrift Historia Magistra Vitae Est. Altgriechischkundige sind nun im Vorteil, oder ist es etwa Latein? Die Frage lasse ich mal offen, aber übersetzt heißt das so viel wie: Die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens. Dieser ca. 2075 Jahre alte Slogan betont den Wert der Vergangenheit für die Gegenwart. Der Allgemeinplatz jedoch, man könne aus der Geschichte lernen, den würden die meisten HistorikerInnen heute wohl brüsk zurückweisen. Die Aussage, dass ich Geschichte eben nicht wiederhole, ist ihrerseits zum Allgemeinplatz historiografischer Selbstverortung geworden. Gleichwohl könnte man angesichts der vergangenen Jahre ins Zweifeln kommen. Nicht nur kehrten lang überwunden geglaubte pandemische Geißeln zurück, wie sie jahrtausende lang regelmäßig die Menschheitsgeschichte verheert hatten, auch der Krieg ist, seit den jugoslawischen Nachfolgekriegen und dem 1991 von Francis Fukuyama etwas voreilig proklamierten Ende der Geschichte in Vernunft geleitetem Liberalismus, wieder zurück auf europäischem Boden und das sogar mit so altmodischen Formen wie Panzerschlachten und eingegrabenen Stellungen. Wenn sich auch weithin die Übersetzung durchgesetzt hat, dass Geschichte immer aus Perspektive der Gegenwart geschrieben wird, so besteht die Krux nun aber darin, dass HistorikerInnen zwar Expertise für Vergangenheit haben, nicht aber unbedingt für die Gegenwart, der sie nicht besser informiert gegenüberstehen als andere aus den Medien informierte Menschen auch. Um die Vergangenheits- und die Gegenwartsexpertise zusammenzubringen, haben daher zwei in Harvard lehrende Wissenschaftler, der Politologe Richard Neustadt und der Historiker Ernest May, in ihrem Manifest Thinking in Time, The Uses of History for Decision Makers, ich übersetze Zeitdenken vom Nutzen der Geschichte für EntscheiderInnen, schon 1986 einen Ansatz entwickelt, der sich als Kompromiss verstehen lässt. Sie konstatieren keine Wiederholung der Geschichte, schließen es in Einzelfällen aber auch nicht aus und gehen stattdessen davon aus, dass sich übergreifende sogenannte Patterns, also Muster, identifizieren lassen, die zeitübergreifend auftauchen können und die zu kennen nützlich sein könnte, um die Gegenwartsprobleme in Angriff zu nehmen bzw. Zukunft zu gestalten. Ihr interdisziplinärer Ansatz wird in der Schule der Applied History, also der angewandten Geschichte, umgesetzt und auch ein Projekt der Leibniz-Gemeinschaft, in dem gegenwärtig zwei ihrer Institute kooperieren, nämlich die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung PRIF und das Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, ist von dem Ansatz von Neustadt und May inspiriert. Dieses Projekt, das parallel zu unserer Vorlesung hier stattfindet, befasst sich unter dem Akronym PATTERN mit der Frage, welche Rolle solche Muster im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine und im Kalten Krieg spielen. Dies aber nicht im Sinne simpler sogenannter Lehren aus der Vergangenheit, sondern als interpretationsbedürftiges Material, das vor allem nach vergangenem, oftmals vergessenen Strategien zur Reduzierung von Konflikten fragt. Dabei rückt das Pattern-Projekt ebenso wie unsere Ringvorlesung in diesem Jahr das Thema hybride Konflikte in den Mittelpunkt. Was nun also wird darunter verstanden und welche Formen der Konfliktführung rechnet man dazu? Das Adjektiv Hybrid hat in den vergangenen Jahren ja eine beachtliche Begriffskarriere hinter sich gebracht. Wir denken zunächst vermutlich an hybride Identitäten, sei es sexueller, kultureller oder geschlechtlicher Selbstverortung, als Bezeichnung von Treibstoffkombinationen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, schließlich auch spätestens seit der Corona-Pandemie als einen ziemlich lästigen Modus von Konferenzformaten, bei denen die eine Hälfte im Raum sitzt und die andere am Bildschirm ihre geistige Anwesenheit simuliert. Hybridität kann damit geradezu als ein Merkmal fluider Verfasstheiten unserer Gesellschaften gelten und wird üblicherweise für etwas Positives gehalten, mit Ausnahme vielleicht der Videokonferenzen. Das ist nun bei unserem Thema nicht unbedingt so, im Gegenteil. Als Hybrid werden in jüngster Zeit auch Konflikte bezeichnet, die militärische, vor allem aber auch nicht-militärische Taktiken umfassen. Dabei ist es für unseren Kontext wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass der Begriff hybride Kriegsführung nicht erst für den Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt wurde, gleichwohl aber jünger ist als der alte Kalte Krieg, wenn wir den einmal großzügig 1989-90 enden lassen, jedenfalls auf europäischem Boden. Und damit zur Begriffsgeschichte. Als Vater des Begriffs Hybrid Warfare wird zumeist der US-Offizier und Historiker Frank Hoffman genannt, der ihn 2007 im Titel eines Papers über Konflikte im 21. Jahrhundert und den Aufstieg hybrider Kriege prominent verwendete. Darin ging es aber weder um den Kalten Krieg noch um russische Kriegsführung. Vielmehr bildeten Gefechte zwischen den israelischen Defense Forces und der Hisbollah im Zweiten Libanonkrieg von 2006, dem sogenannten Juli- oder auch 22-Tage-Krieg, den Ausgangspunkt für Hoffman. Und wenn wir an die explodierenden Funkgeräte vom September vergangenen Jahres denken, sehen wir auch auf diesem Schauplatz gegenwärtig eine Radikalisierung und Perfektionierung hybrider Aktionen. Hoffmans Anliegen war es 2007, den Antagonismus zwischen konventionellen und irregulären Kriegen zu überwinden, der ihm zu simplizistisch vorkam, und stattdessen die fließenden Grenzen zwischen beiden Konfliktformen zu betonen. Ein weiterer Ursprung des Begriffs kommt aus Russland und datiert im Jahr 2013, also 4 Jahre nach dem Ende des zweiten, 10 Jahre währenden Tschetschenienkriegs und ein Jahr vor der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Krim, die weitgehend mit nicht-militärischen Mitteln an Russland angeschlossen wurde. 2013 hielt der russische General Valery Gerasimov an der Akademie für Militärwissenschaften einen Vortrag, der nachfolgend von dem britischen Historiker Mark Galliotti und einigen anderen als Gerasimov-Doktrin bezeichnet wurde. Mit hybrider Kriegsführung wurde Gerasimovs Rede jedoch erst 2014 nach der Annexion der Krim in Verbindung gebracht, und zwar an prominenter Stelle, nämlich vom damaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Nun sind Neuigkeits- und Zäsurpostulate immer eine heikle Angelegenheit, die Widerspruch provozieren. Die Behauptung eines völlig neuen Charakters der Kriegsführung stieß daher auf eben solchen Einspruch. Vor allem HistorikerInnen beharrten darauf, dass so ziemlich alle Kriege einen hybriden Charakter hatten, von der Propaganda und Desinformation, Sabotage und Spionage begleiteten Kriegen wie dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg, die frühen modernen Kriege des 19. Jahrhunderts, vor allem der Krimkrieg ebenso wie der amerikanische Sezessionskrieg, sie alle hatten neue technische Mittel erprobt und Taktiken der Camouflage hervorgebracht. Auch war die Zivilbevölkerung durch Aushungern und Erntevernichtung schon in den 30-jährigen Krieg involviert worden. Und selbst im Peloponnesischen Krieg wurden rückwirkend hybride Elemente bescheinigt. Über den Charakter der Einlassung Gerasimovs als einer wirklichen Doktrin bestehen ebenfalls Zweifel. Mark Galliotti rückte daher in einem nachträglichen Vorwort zu seinem Text auf seinem persönlichen Blog von diesem Begriff wieder ab, und eine ausführliche Untersuchung der Wiener Akademie für Landesverteidigung kam 2019 zu dem Schluss, dass es eine Gerasimov-Doktrin, Zitat, in dieser Form wohl gar nicht gibt. Gleichwohl überwölbt die Figur Gerasimov den alten Kalten Krieg und heute den Krieg gegen die Ukraine, wo er eingesetzt war. Doch bei aller Vorsicht gegen das Innovationspostulat, also die Behauptung, eine koordinierte Kriegsführung aus verschiedenen Elementen sei ein Novum des 21. Jahrhunderts, wird man nicht umhinkommen, auch in heutigen Konflikten die Kombination verschiedener Maßnahmen zu konstatieren, und auch die Bestrebungen, sie immer weiter zu perfektionieren, sind nicht zu verkennen, wie auch die Untersuchung der österreichischen Verteidigungsakademie betont. Ähnliche Konzepte wurden auch schon im 20. Jahrhundert formuliert, etwa in dem Papier Unrestricted Warfare, also uneingeschränkte Kriegsführung, das die Generäle der chinesischen Volksarmee Xiao Liang und Wang Xiangshu 1999 publiziert haben, und darin 8 eher diffus beschriebene Merkmale künftiger Kriegsführung aufzählen: Omnidirektionalität, Synchronizität, den Einsatz unbegrenzter Maßnahmen zur Erreichung begrenzter Ziele, Asymmetrie, minimaler Verbrauch zur Nutzenmaximierung, multidimensionale Koordination und schließlich das zentrale Merkmal Anpassung und Prozesskoordination. Schon 10 Jahre zuvor, Im Jahr 1989 hatten US-Offiziere unter William Lind in einem Paper über The Changing Face of War eine vierte Generation der modernen Kriegsführung postuliert, die das bisherige Gesicht des Krieges verändern würde, als dessen Beginn sie den Westfälischen Frieden von 1648 ausmachten. Dem Ende des Dreißigjährigen Krieges seien drei Generationen von Kriegen gefolgt: erstens Manpower, zweitens Feuerkraft und drittens Manövervorbereitung. Als Kriegsführung der vierten Generation, kurz 4GW, Fourth Generation Warfare, verstehen Sie die in den späten 50er Jahren, also mitten im Kalten Krieg, entwickelte Kriegsführung, die sozialen, politischen und technologischen Wandel einbezieht. Und wenn der Kalte Krieg auch nicht den Beginn hybrider Konflikte markiert, so war doch sein Charakter als ein über weite Strecken mit nicht-militärischen Konflikten geführter globaler Konflikt einer, der unkonventionelle Formen der Konfliktführung geradezu erforderte, wenn man denn Konflikte führen wollte. Das lag schon allein an den Rahmenbedingungen der oftmals als bipolar beschriebenen Blockbildung, auf östlicher Seite der Warschauer Pakt, auf westlicher die Organisation des Nordatlantikpaktes, kurz NATO, gegründet am 4. April 1949 und 1969 wegen des andauernden Kalten Krieges auf unbestimmte Zeit verlängert. Sie alle kennen deren Artikel 5, der jüngst wieder viel beschworen wird, die sogenannte Beistandsverpflichtung, die den Bündnisfall regelt. Würde ein Mitglied angegriffen, dann müssen alle anderen ihm beistehen. Was das im Einzelfall dann bedeutet, ist derzeit Gegenstand banger Spekulationen. Der Warschauer Pakt hatte den ebenfalls 1949 gegründeten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 1955 zum Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand ausgeweitet, der die Verpflichtung zum militärischen Beistand schon im Namen trug. Vor dem Hintergrund der atomaren Bewaffnung beider Bündnisse war das paradoxe Ergebnis dieser waffenstarrenden und zum Beistand, vulgo, zur Ausweitung von militärischen Konflikten entschlossen auftretenden Bündnisse ein halbes Jahrhundert währender Friede, im militärischen Sinne, zumindest auf nordamerikanischem und europäischem Boden. Heiße Kriege wurden in außereuropäischen Gebieten ausgetragen, Korea, Indochina, Vietnam oder Afghanistan. Und ich referiere jetzt hier absolute Basics, die aber vielleicht klar machen, warum gerade der Kalte Krieg besondere Methoden der Konfliktführung hervorbrachte. Denn die vielen nicht-militärischen Maßnahmen hatten für die Konfliktparteien den Vorteil, dass sie eben nicht den Beistandsfall hervorriefen, weil sie unterhalb der konventionell, also durch Konventionen wie die Haager Landkriegsordnung und die vielen ihr nachfolgenden multilateralen Militärabkommen und völkerrechtlichen Verträge, etwa der territorialen Integrität, definierten Kriegsfälle stattfanden, zum Teil im Geheimen oder von vorgeblich nichtstaatlichen Akteuren ausgeführt wurden und es damit erlaubten, jede Beteiligung zu bestreiten oder die Maßnahmen gleich rundheraus zu leugnen. Diese Strategie verfolgte der sowjetische Geheimdienst KGB bereits während des Kalten Krieges in seiner Doktrin der sogenannten Active Measures, aktiver Maßnahmen, einem absichtsvoll nebulösen Euphemismus, der von der Ausspähung und Beeinflussung bis zum Sabotageakt und Mordanschlag ein ziemliches Arsenal auch tödlicher Methoden umfasste, die aber nicht als Angriffskrieg gewertet werden mussten und in der Regel deswegen auch vorsichtig dosiert waren. Allein die Existenz unterschiedlicher Begrifflichkeiten für eine koordinierte Konfliktführung, im Westen 4GW, im Osten aktive Maßnahmen, rechtfertigt es nun aus meiner Sicht, den Begriff hybride Konflikte auch auf die Ära des Kalten Krieges gewissermaßen zurückzuprojizieren. Das erlaubt es, ein breites Spektrum von Konflikten zu erforschen, für die sich weder die auf konventionelle oder atomare Rüstung fixierte Militärgeschichte noch die an internationalen Verträgen und Verhandlungen interessierte Politik- und Diplomatiegeschichte klassischerweise interessieren, allenfalls noch die in Deutschland aber nicht sehr ausgeprägten Intelligence Studies, die auch so ein bisschen separates Dasein neben der offiziellen Geschichtsschreibung führen. Ein Versuch, Konflikte in den Griff zu bekommen, die selbst noch unter dem Radar der Geheimdienstforschung bleiben, haben wir unlängst unter der Überschrift Sensory Warfare, sensorische Kriegsführung unternommen. Auf Einladung des Berliner Kollegs Kalter Krieg kamen Expertinnen aus 15 Ländern zusammen. 12 von ihnen haben ihre Beiträge gerade in dem auf Englisch bei Penn State University Press erschienenen Buch Sensory Warfare in the Global Cold War mit seinen Unterabschnitten Teilung, Propaganda und verdeckte Operationen veröffentlicht, das einige Überschneidungen mit hybriden Maßnahmen hat. Wie diese Ringvorlesung folgt auch das Buch einem Aufbau, der von kaum merklichen Beeinflussungsversuchen über Grenzregime bis hin zu militärischen Konflikten in China, Taiwan, Vietnam und Afghanistan reicht. Wir haben das Buch daher in Unterabschnitte gegliedert, die diesem Crescendo ansteigender Aggressivität von Maßnahmen Rechnung tragen. In der niedrigsten Stufe geht es um Beeinflussung, Propaganda, auch um Verführung, sogar in einem ziemlich konkreten Sinn. Hier stehen kaum merkliche Einflussnahmen im Zentrum. Die Londoner Historikerin Victoria Phillips etwa beschäftigt sich mit amerikanischen Lebensmittellieferungen in den 50er Jahren nach Ost-Berlin, aber auch nach Osteuropa bis hin zu Albanien. Anlass war die Not durch Mangel infolge des Zweiten Weltkrieges. Die sogenannten Eisenhower-Pakete für die ehemaligen deutschen Feinde aus den USA enthielten Lebensmittel wie Büchsenfleisch, Trockenmilch, Marmelade, Zucker, Kakao. Dazu aber auch solche Lebensmittel, die zwar einen charakteristischen Geruch und Geschmack hatten, wie Instant-Kaffee, Kaugummi und Zigaretten, aber im Grunde keinerlei Nährwert, also kaum zur Bekämpfung von Hungersnot taugten. In der Erinnerung von deutschen ZeitzeugInnen aber stechen nicht nur die fremden Gerüche und Geschmäcker der amerikanischen Gaben hervor, sondern auch ihre in Deutschland gänzlich ungewohnten Farben. Schneeweiß gebleichter Zucker, mit Lebensmittelfarbe gelb getönte Butter oder das alles umhüllt von Verpackungen in intensiven Farben. Wie Phillips zeigt, war das kein Zufall. Die Pakete, ausgeliefert von der Hilfsorganisation CARE, waren tatsächlich eine Erfindung von Eleanor Lansing Dulles, die Schwester von Staatssekretär John Foster und CIA-Chef Alan Welch Dulles. Am Berlin Desk koordinierte sie die Food Operations, die Lebensmitteloperationen, die zwar von internationalen Hilfsorganisationen abgewickelt wurden, aber vom interministeriellen, geheimdienstlichen Psychological Strategy Board geplant worden waren. Um amerikanische Produkte möglichst attraktiv zu platzieren, kamen dabei neueste Erkenntnisse amerikanischer Reklamefachleute, sogenannter Ad-Men, über das Verkaufen mit Farben zur Anwendung, für Phillips eine Art von Kriegsführung, die nicht nur die Psyche, sondern zuerst das Auge, dann die Nase, die Zunge und schließlich den Magen ins Visier nahm. In der späteren Disziplin der Gastrodiplomacy wurde der Einsatz solcher Geschmacksbotschaften in den internationalen Beziehungen später systematisiert. Hinter der sensorischen Erfahrung überlegener Produkte aus kapitalistischer Produktion stand aber noch ein anderes Ziel, nämlich das, mit Menschen aus dem Ostteil zu Anwerbegesprächen ins Gespräch zu kommen. Bei Abholung der Lebensmittel im Westsektor mussten sich die Ostdeutschen mit Namen und Adressen registrieren. Diese Daten verblieben nicht bei den NGOs, sondern wanderten direkt in die Karteikästen amerikanischer Dienste. In Ost-Berlin reagierte man darauf not amused, sondern holte zum Gegenschlag mit gleichen Mitteln aus. Zum einen streute die Ost-Berliner Führung das Gerücht, es handle sich bei diesen Lebensmittellieferungen nicht um milde Gaben, sondern tatsächlich um abgelaufene Armeereserven, vor allem um Hundefutter aus Pferdefleisch. Eine klassische Methode der Missinformation. Zum anderen startete man eine eigene Kampagne. Die Bevölkerung in der DDR wurde nämlich aufgerufen, für die notleidenden Menschen im Westteil Lebensmittel zu spenden, aus der reichen landwirtschaftlichen Produktion von Produktionsgenossenschaften, da sie im ausbeuterischen Kapitalismus natürlich Hunger litten. Eine ähnliche Desinformationskampagne wie die Pariser Bad Bug Affäre aus der Gegenwart lässt sich übrigens auch im Kalten Krieg finden. Wie der britisch-amerikanische Historiker Calder Walton vom Intelligence Project am Belfer Center der Harvard-Universität gezeigt hat, schürte die Sowjetunion Anfang der 80er Jahre anlässlich der Ausbreitung des AIDS-erregenden HIV-Virus das Gerücht, das HIV-Virus sei eine Biowaffe, die darauf abziele, die afroamerikanische Bevölkerung zu dezimieren. Um diese Information zu platzieren, wurde die sogenannte Pinball-Methode angewendet, also nach so einem Automatenflipper benannt. Die Nachricht wurde an unverdächtiger Stelle platziert, in diesem Fall in einer seriösen indischen Zeitschrift. Westliche Medien nahmen sie von dort auf und so blieb die sowjetische Urheberschaft im Dunkeln. Das Ziel war es, vorhandenes Misstrauen der afroamerikanischen Community zu verstärken und so inneramerikanische Konflikte zu schüren, um die USA zu destabilisieren. Desinformation greift, im Unterschied zu Missinformation, in der Regel bestehende Konflikte auf und verschärft sie durch frei erfundene Zusatzinformationen, die aber für bereits misstrauische Menschen glaubwürdig erscheinen. Die Kontinuität dieses Verfahrens über Konflikte im Zuge der Covid-Maßnahmen bis hin zu den Pariser Bettwanzen sind offenkundig, denn tatsächlich wird Paris, wie andere Städte auch, immer wieder mal von den Parasiten geplagt, allerdings nicht im behaupteten Ausmaß und schon gar nicht durch ukrainische Migration verursacht. Eine andere Maßnahme im Kalten Krieg zielte auf die Ohren der Bevölkerung der jeweiligen gegnerischen Blöcke und betrifft den Medienkrieg. Gleich nach dem Sieg über Nazi-Deutschland hatten die Alliierten die Rundfunksender unter ihre Kontrolle gebracht. Der Rundfunk entwickelte sich in Zeiten, als Fernsehgeräte noch nicht weit verbreitet waren, zur transnationalen Propagandawaffe par excellence. In Deutschland gingen verschiedene Militärstationen auf Sendung und prägten die Rundfunklandschaften der jeweiligen Besatzungszonen. In Berlin waren sie alle zu hören. In der britischen Zone die British Forces Broadcasting Service BFBS, in der amerikanischen das American Forces Network AFN und die Radio Force Française de Berlin FFB im französischen Sektor. Schon im Mai 1945 hatten die Sowjets den ehemaligen Reichssender Berlin unter ihre Kontrolle gebracht und betrieben ihn seit dem 13. Mai mit eigenen Programmen. Unter dem vom Kalten Krieg geprägten Motto »Eine freie Stimme der freien Welt« firmierte als US-Gegengründung im seit 1948 der Rundfunk im amerikanischen Sektor, kurz RIAS. Und wie politisch das Selbstverständnis dieses Senders war, die Älteren im Raum mögen sich erinnern, hören wir uns einmal kurz am Beispiel des pathetischen sogenannten Freiheitsschwurs an. Wir hören zunächst die von den Amerikanern feierlich an West-Berlin übergebene Freiheitsglocke, dann den Schwur ausgestrahlt im RIAS.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Freiheitsschwur. Nicht nur Jingles, auch die musikalischen Hörvorlieben waren in dieser Zeit stark politisiert. Die Amerikaner etwa hatten gleich nach 1945 die Affinität der Deutschen für bestimmte Musikstile in geheimen Untersuchungen ermitteln lassen, um zu prüfen, ob etwa Jazz einer Re-Education, also einer Umerziehung, dienen könne. Die Umfragen hatten anfangs ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen diesen amerikanischen Musikstilen extrem ablehnend gegenüberstand. Dies änderte sich während der 50er und 60er Jahre jedoch grundlegend. Wie ich in meinem Buch Jugendpopkultur eine transnationale Geschichte zeige, waren es gerade die amerikanischen sogenannten Hot-Musiken, die eine junge Hörerschaft an die Geräte lockte. Für die DDR-Hörerschaft war dies besonders verlockend, denn hier war die Einfuhr westlicher Musik auf Schallplatten eingeschränkt und seit 1958 auch die Aufführung von Musik gesetzlich reglementiert. 60% mussten aus der DDR oder den sogenannten sozialistischen Bruderländern stammen. Aber auch die DDR-Führung erkannte die Relevanz von Popmusik als Propagandawaffe. Im Ostberliner Stadtteil Grünau strahlte der deutschsprachige Soldatensender 935 eben jene Musik aus, die in der DDR unterdrückt wurde, um Soldaten vor die Lautsprecher zu locken und mit Propagandasendungen zu indoktrinieren. Der Empfang westlicher Sender wurde derweil in der DDR durch Störsignale behindert. Auch gab es vereinzelte Aktionen, in denen Mitglieder der Staatsjugend FDJ in nächtlichen Kommandoaktionen auffällige Antennen von den Dächern ihrer Landsleute abmontierten und das Rundfunkhören wurde unter dem Begriff Abhören westlicher Sender kriminalisiert. Die Historikerin Franziska Kusche, heute bei der Stiftung Aufarbeitung unter anderem für unsere Ringvorlesung hier zuständig, hat in ihrem Buch Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser die DDR und die Westmedien gezeigt, dass das Abhören von Westfunk in der DDR zwar nie explizit verboten wurde, aber in vielen Fällen als strafverschärfender Tathintergrund instrumentalisiert werden konnte, ab 1957 auch als staatsgefährdende Propaganda und Hetze. Aber der Kalte Rundfunkkrieg hatte größere europäische Dimensionen. In München war von 1950 bis 1995 das Radio Free Europe auf Sendung. Anders als die Antennen anderer amerikanisch geprägter Sender, etwa des Berliner RIAS oder des Militärsenders AFN, waren die der Sendeanlage auf dem ehemaligen Flughafen Oberschleißheim nicht nach Deutschland ausgerichtet, sondern nach Osteuropa. Ebenso wie Radio Liberty unterstand Radio Free Europe, RFE, dem 1949 gegründeten Free Europe Komitee, einer nachrichtendienstlichen Tarnorganisation des amerikanischen Außenministeriums. Die Sender waren sein wichtigstes Projekt und es hatte gewaltige Ausmaße. Rund 1400 Mitarbeitende aus 40 Nationen produzierten Programme in 20 Sprachen. Allein in die Sowjetunion wurde in 15 Sprachen gesendet. Zwar kam das Geld von der CIA und Schwesterdiensten, doch saßen vor allem DissidentInnen am Mikrofon, die in den Westen geflüchtet waren. Sie arbeiteten und wohnten in einer Little America genannten abgeschirmten Siedlung am Perlacher Forst, wo ein Tempel für russisch-orthodoxe Migrierte unterhalten wurde, Sport- und Freizeitanlagen, dazu die Munich Elementary School und eine Junior High School. RFE bot ein Vollprogramm mit Politik, Sport und Kultur, das aber gezielt die Zensur jenseits des Eisernen Vorhangs durchbrach. Dafür wurden Grußbotschaften bekannter westlicher Künstler wie Louis Armstrong für verschiedene osteuropäische Staaten aufgenommen. Was nun vordergründig wie Radiounterhaltung klingt, war aber tatsächlich eine Waffe im Propagandakrieg. Im Zuge der von 1950 bis 1960 betriebenen Crusade for Freedom-Kampagne sendeten RFE-Mitarbeitende Ballons mit Propagandamaterial mit dem Westwind über die Grenze, etwa in die Tschechoslowakei. Im Sensory Warfare Band untersucht die Osteuropa-Expertin Andrea Rittivoy die Sendeaktivitäten nach Rumänien und auch die Entstehung clandestiner Hörpraktiken. Um nicht vom Nachbarn beim Abhören der Westsender entdeckt zu werden, dämmten Heimlichhörende ihre Wohnungen mit Wolldecken gegen Schall oder hörten im Freien. Die rumänischen Sendungen von RFE sind aber auch deswegen ein historisch besonders relevantes Beispiel, weil sie den fließenden Übergang vom Kalten Krieg zu heißen Aktionen illustrieren, denn auch hier reagierten Ostblockstaaten mit teils rabiaten Maßnahmen gegen die Sender. In der Münchner RFE-Cafeteria waren die Salzstreuer eines Tages mit Gift gefüllt. Mehrere Mitarbeitende starben unter mysteriösen Umständen. Der bulgarische Schriftsteller und Dissident Georgi Markov, der in London für RFE und auch für die Deutsche Welle arbeitete, wurde 1978 mit einem aus einer Regenschirmspitze abgeschossenen Giftkugel ins Bein verletzt und starb wenige Tage später an der unerkannten Giftinjektion. Wie ein Generalmajor des sowjetischen Geheimdienstes später aussagte, hatte der bulgarische Partei- und Staatschef Todor Schiwkow den Befehl dazu gegeben, der KGB hatte das Giftprojektil geliefert. Und damit nicht genug? Im Februar 1981 detonierte im Radiogebäude am Münchner Englischen Garten eine 20-Kilo-Bombe des rumänischen Geheimdienstes Securitate, verletzte drei Tschechen schwer und zerstörte das Gebäude irreparabel. Und auch Spionage richtete sich gegen den amerikanischen Sender. Im Innern von RFE hatte der KGB etwa den Agenten Oleg Tumanow platziert, der 1986 Hals über Kopf aus München nach Moskau floh, sich dekonspirierte und in russischen Medien als Spionageheld feiern ließ, allerdings seine Ehefrau in München zurückgehalten hatte, die dann in westliche Haft genommen wurde. Ich war unlängst mit ihr darüber in Kontakt. Die Parallelen zu heute sind offenkundig. Sie sind sogar so offenkundig, dass man in einigen Fällen von einer ungebrochenen Kontinuität zu sprechen versucht ist. Der gegenwärtige Ost-West-Konflikt hat einen neuen Medienkrieg hervorgebracht, der noch vehementer geführt wird als im Kalten Krieg. So wurden Journalisten aus Moskau ausgewiesen und der russische Propagandasender Russia Today ist mittlerweile in mehreren westlichen Staaten blockiert. In Deutschland teilte Anfang Februar 2022 die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten ZAK mit, dass Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms RT.de untersagt worden sei. In dieser Maßnahme, ob berechtigt oder nicht, wird man eine Verschärfung zum Kalten Krieg sehen können, denn selbst auf seiner Hochzeit waren laut Franziska Kuschel, von gelegentlichen Störversuchen abgesehen, westliche Medien in der DDR zu empfangen und umgekehrt ebenfalls. Und auch östliche Zeitungen wie das Neue Deutschland waren an westlichen Kiosken im Kalten Krieg überwiegend frei erhältlich. Der Propagandakrieg mit Ballons, wie ihn RFE in den 50ern führte, ist unlängst an der Grenze zu Nord- und Südkorea wieder aufgelebt. Als Reaktion auf eine ähnliche Aktion von antikommunistischen Menschenrechtsaktiven aus Südkorea revanchiert sich der Norden mit Ballons, an denen Müll und menschliche Fäkalien in den Süden wehen. Eine Art Geruchskrieg, der wie ein pubertärer Streich wirkt, aber eine ernsthafte Verschärfung der Konfrontation beider Staaten zur Folge hatte, in denen der Kalte Krieg 1989-90 übrigens keineswegs geendet hat, sondern bis heute unvermindert und jüngst sogar wieder in verschärfter Form fortgesetzt wird. Spektakuläre Giftmorde russischer Dienste, wie derjenige des sowjetischen KGB an Georgi Markow im Jahr 1978, setzen sich bis in die jüngste Gegenwart fort. Ohne dem Vortrag von Susanne Mude vorgreifen zu wollen, die unsere Ringvorlesung als ausgewiesene Expertin beschließen wird, erinnere ich nur an die spektakuläre Vergiftung des zum britischen MI6 übergelaufenen Obersts des russischen Militärgeheimdienstes GRU Sergei Skripal und seiner Tochter am 4. März 2018 mit dem Nervengift Novichok, ebenfalls in England. Oder an den prominenten russischen oppositionellen Politiker Alexei Nawalny am 20. August 2020, laut Gutachten der Berliner Charité, gleichfalls mit einem Nervengift der Novichok-Gruppe, das wohl nur deswegen nicht sofort tödlich war, weil Nawalny seinen damit infizierten Negroni aufgrund dessen bitteren Geschmacks nicht ganz ausgetrunken hatte. Er starb bekanntlich stattdessen in einem russischen Straflager. Radio Free Europe und Radio Liberty sind übrigens bis heute auf Sendung. Die Sendezentrale ist mittlerweile nicht mehr in München, sondern in Prag. Und noch immer ist die Arbeit dort lebensgefährlich. Die ukrainische RFE-Berichterstatterin Vira Hiritsch wurde im April 2022 bei einem Bombenangriff auf Kiew getötet. Ihre Kollegin Viktoria Roschtschirnia, ebenfalls tätig für RFE, verschwand im August 2023 in den von Russland völkerrechtswidrig besetzten Gebieten der Ostukraine. Ihr Tod in russischer Gefangenschaft am 19. September 2024 wurde erst vor kurzem bestätigt. Sie ist laut Reporter ohne Grenzen das 13. Todesopfer unter JournalistInnen seit der russischen Vollinvasion vom 24. Februar 2022 in der Ukraine. Dennoch sind die Sender weiter aktiv, mittlerweile auch auf YouTube und anderen Plattformen, in der Ukraine auch noch immer als Radio Svoboda. Es ist nun aber eine ziemlich bittere Ironie der Gegenwart, dass die massivste Bedrohung für den Fortbestand dieser beiden Sender derzeit nicht von östlichen Anschlägen ausgeht, sondern aus dem Westen kommt. Es ist die Trump-Administration, die kürzlich die Einstellung beider Sender wie immer am Kongress vorbei per Dekret verfügt hat, wogegen diese vor kurzem am 19. März 2025 bei einem Bundesgericht Verfassungsbeschwerde erhoben haben. Ausgang ungewiss. Ich komme zum Schluss und damit zu den offenen Forschungsfragen, die sich aus meiner Sicht für das Thema ergeben. Wie ich anfangs gezeigt habe, gibt es verschiedene Begrifflichkeiten für eine Konfliktführung, die unterhalb der militärischen Konfrontation geführt wird oder eine solche mit anderen Maßnahmen verzahnt. Zwar kann man den Begriff der hybriden Konflikte meines Erachtens auf die Epoche des Kalten Krieges rückübertragen, zumal dort etliche noch heute angewandte Methoden, zwar nicht erfunden, aber eben doch perfektioniert wurden. Allerdings, Und darum wies mich auf unserer inoffiziellen Auftaktveranstaltung zu dieser Vorlesung eine Einführung und Podiumsdiskussion mit der Expertin Julia Berghofer, die Sie übrigens im IFZ-YouTube-Kanal unter dem Suchbegriff Ein neuer kalter Krieg, hybride Bedrohung im neuen Ost-West-Konflikt komplett nachhören und sehen können. Was ich sehr empfehle, ist eine hervorragende Einführung aus politologischer Sicht. Dort also warf der Historiker und Kollege Rüdiger Bergin die Frage auf, was eine Klassifizierung von Maßnahmen wie Propaganda, Desinformation, Sanktionen, Spionage, aber auch Sabotage und selbst Mordanschlägen als hybrider Krieg, also unter dem Begriff Krieg, bedeutet. Ich habe seitdem etwas darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass dieser Begriff in der Tat eine gefährliche Dimension hat. Denn wenn wir, welche Maßnahmen auch immer, als Krieg bewerten, dann stellt sich ja die Frage, ob nicht die Beistandsverpflichtung zur Anwendung zu kommen hat und in welcher Form. Wie Julia Berghofer in unserem YouTube-Video erklärt, haben westliche Staaten hybride Angriffe tatsächlich bereits zur Bedrohung erklärt, die nuklear abgeschreckt werden müsse, was ein erhebliches Eskalationspotenzial birgt. Für die Geschichte des Kalten Krieges halte ich den Ansatz, mehrere Ebenen der Konfliktführung in den Blick zu nehmen, unter welchem Oberbegriff auch immer, für ein der Komplexität des Konfliktes angemessenes Verfahren. Allerdings gibt es auch hier einen Fallstrick, mindestens einen, denn Überschriften wie 4G oder Hybrid Warfare gehen von einer koordinierten Konfliktführung aus. Den Nachweis einer übergreifenden Strategie mit absichtlich verzahnten Maßnahmen zu erbringen, dürfte nicht immer einfach sein. Auch ist es fraglich, ob alle diese Maßnahmen tatsächlich einer zentralen Koordinierung unterlagen. Denn wie die wenigen heute vorgetragenen Beispiele zeigen, war eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure beteiligt, die sich zwar in der Regel, aber keineswegs immer mit dem KGB koordinierten. Gerade Ceausescus Securitate wird eine gewisse Unberechenbarkeit und Eigenmächtigkeit nachgesagt. Wie aber bestimmte Maßnahmen mit anderen, zeitgleich stattfindenden Taktiken, etwa der Energiepolitik oder auch der Kooperation durch Entspannungspolitik und Abkommen zusammenwirkten, mal verschärftend, mal deeskalierend, ist sicher eine Frage, die im Blick zu behalten sich lohnen kann, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Bodo Mrozek über hybride Kriegsführung im Kalten Krieg. Er hat seinen Vortrag am 29. April 2025 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Ringvorlesung Hybride Konflikte im Kalten Krieg. Veranstaltet wird die Reihe vom Berliner Kolleg Kalter Krieg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.